Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Ich sehe es als Realist, es muss echt wack sein, wenn man nicht der Host von Unternehmer Jam Session ist. Mit dieser Punchline, angelehnt an den neuen Kollega-Track Lorbeerkranz, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und diese Punchline habe ich bewusst ausgewählt, weil das ist so ein Mindset, was man dann entwickeln kann, wenn man einmal durch das Tal der Tränen durchgegangen ist. Oder wie ich auch, glaube ich, in der letzten Folge gesagt habe, durch den Fuck-Up-Circle oder, wenn man es akademisch ausdrücken wollen würde, durch den Lebenszyklus eines Unternehmens oder Unternehmers. Ich hatte ja schon ausgeführt, es gibt nicht nur die Höhen, sondern es kommen auch die Tiefen und es sind gerade die Herausforderungen, die Rückschläge, die einen eigentlich stark machen und genau so ein Bewusstsein dann auch entwickeln lassen, dass man sagt, egal wie tief man ist, man weiß, man kann es immer wieder schaffen. Ich nenne es auch sehr gerne diesen Adrian-Moment, angelehnt an Rocky. Jeder von euch vielleicht, der Rocky 2 kennt, da gibt es ja diesen legendären Kampf am Ende, den er dann gewinnt gegen Apollo und dann ganz am Ende ruft, Adrian, ich habe es geschafft. Das ist für mich so dieser Adrian-Moment, wenn man aus einer Niederlage oder einer Fast-Niederlage sich wieder hochberappelt hat. Das ist ja auch genau die Szene, wo er bei 10 wieder auf dem Bein stehen musste. Ich persönlich nenne es auch ganz gerne immer den Silke-Moment und ich hoffe, dass ich jetzt auch gleich sagen kann, Silke, ich habe es geschafft, diese Folge aufzunehmen, weil es fällt mir mal wieder erstaunlich schwer, diese Folge aufzunehmen und langsam kommen wir auch in zeitliche Probleme, weil ich es dem lieben Marc gleich rüberschicken muss zum Mastering. Und in der letzten Folge hatte ich auch gesagt, ein wesentliches Learning für mich ist, dass man immer als Unternehmer auch einen guten Co-Piloten braucht. Und ich habe mir auch für diese Folge eine Co-Pilotin an die Seite geholt und ich kann mir keine wundervollere, wunderschönere Co-Pilotin vorstellen. Name habe ich gerade schon gesagt, es ist Silke, die mal wieder dabei ist. Ihr kennt sie alle, sie ist, glaube ich, meist gefeaturete, sagt man Gästin? Nein, du bist kein Gast, du bist ja vielmehr, bist Teil dieses Podcasts. Aber deine Stimme hat man mit Sicherheit am meisten nach meiner Stimme gehört. Von daher, schön, dass du wieder dabei bist.
Dankeschön.
So, und wir wollen anknüpfen an die letzte Folge und da bin ich ja so ein bisschen mit ausgestiegen oder eingestiegen vielmehr in die Folge, weil es kurz davor war, dass ich mit Marc Zwiehoff auf die Franchise-Fuck-Up-Bühne gegangen bin vom Deutschen Franchise-Verband und ich hatte ja so ein bisschen spekuliert, wie es sein wird, dass wir unseren Vortrag in 20 Minuten hinbekommen und ich muss dazu sagen, es ist alles anders gekommen, als ich es mir hätte ausmalen können. Das war quasi schon unser erster Fuck-up von Marc und mir, weil wir kamen dort an, wunderschöne Location. Es war auch sehr, sehr, sehr gut besucht, es war toll organisiert. Und wir sind dann da so zum Soundcheck gebeten worden oder uns wurde erklärt, wo es dann die Mikrofone und so weiter gibt. Und dann hatten wir gefragt, wo wir dann die Präsentation abgeben sollten. Und dann wurden wir mit großen Augen angeschaut und uns wurde erklärt, wie Präsentation ist ja nicht vorgesehen. Und wir hatten uns da so viel Mühe gemacht, auf den letzten Drücker da noch eine Präsentation zu zaubern, die auch, kann man ja jetzt sagen, weil es keiner gesehen hat, total cool gelungen ist natürlich. Die aber auch viele Aussagen durch Bilder untermalt hätte, die für uns sehr wichtig waren. Und das war für uns ein kleiner Rückschlag, weil wir dann erstmal überlegen mussten, wie machen wir denn jetzt unseren Vortrag ohne die Präsentation, weil wir waren ja eh schon nur sehr rudimentär vorbereitet. Aber wir waren dann letztendlich ein bisschen vorbereitet und mussten uns dann spontan einen neuen Vortrag oder zumindest eine neue Reihenfolge und wer präsentiert was und so weiter ohne Bilder überlegen. Das hat uns erstmal kurz zurückgeworfen. Aber war ein Fuck-up. Entscheidend ist, wieder aufzustehen. Was macht man? Man trinkt ein Bier und überlegt sich, wie man das dann gemeinsam auf der Bühne rockt. Und wir haben uns dann eigentlich dazu entschieden, wir stimmen uns nicht ab, wir machen es einfach Freestyle. Wir haben das Einzige, was wir abgesprochen haben, dass ich anfange. Damit hatte ich es auch in der Hand, wie viel Redezeit Marc bekommt. Und ja, das haben wir dann auch tatsächlich so getan. Und die Redezeit war relativ gleich verteilt, würde ich mal sagen. Und ich denke auch, dass wir die Fuck-ups letztendlich ganz gut rübergebracht haben. Wir haben nicht alles gebracht, was wir bringen wollten. Dafür war tatsächlich dann auch die Zeit nicht mehr so da. Aber ich denke, es ist letztendlich ganz gut rübergekommen. Es zeigt sich aber mal wieder, es ist immer ein Vorteil, wenn man improvisieren kann.
Denkst du, es ist allgemein hilfreich im Unternehmertum zu improvisieren?
Ja, finde ich definitiv. Ich habe mal in irgendeinem Buch, habe ich mal den Satz geschrieben, das war ein Gastrobuch, da ging es um Gastronomie, habe ich geschrieben, Gastronomie ist wie Jazz, man muss immer improvisieren können. Aber ich würde das auch allgemein aufs Unternehmertum rüberziehen. Also Unternehmertum ist wie Jazz, man muss immer improvisieren können, weil halt einfach, es kommt immer wieder, kommt es zu Situationen, wo sich Dinge ändern. Und da muss man halt einfach sehr schnell reagieren können. Und improvisieren ist das eine. Und in dem Podcast mit Yasin hatten wir das ja, glaube ich, auch. Da ging es darum, dass man als Unternehmer einfach schnell Entscheidungen treffen können muss. Und daran scheitern ja tatsächlich viele, weil sie einfach nicht schnell Entscheidungen treffen. Und das kann halt im Unternehmertum relativ teuer sein. Oder selbst dann zu ernsthaften Problemen führen tatsächlich, wenn man nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und auch Dinge dann einfach anders zu machen und nicht immer an Plänen festzuhalten.
Aber ist ja, wenn man es nicht so gut kann, ist es ja schon auch eine Eigenschaft, denke ich, die man auch mit der Zeit lernen kann. Gell? Also du sagst ja nicht bestimmt, das muss man gleich von vornherein mitbringen. Es wäre gut, aber...
Es wäre gut, genau. Nee, das kann man natürlich lernen. Und ich glaube, man lernt ja nirgends so schnell wie im Unternehmertum. Gerade weil es eben diesen Lebenszyklus gibt, immer mit Höhen, Tiefen und Rückschlägen. Und ich hatte es ja auch schon in der letzten Podcast-Folge, schon in ganz vielen Podcast-Folgen gesagt, dass ja letztendlich einer der Hauptgründe, warum ich auch diesen Podcast machen wollte, weil ich einfach aufzeigen wollte, es ist nicht alles so geradlinig, es läuft nicht alles so geradlinig und es bringt auch nichts, wenn man immer nur von den tollen Erfolgen hört, die natürlich toll sind, Steve Jobs und diese ganzen tollen Unternehmergeschichten, aber wenn man da mal genau reinguckt, Steve Jobs wird auch nicht so geboren und er kommt erfolgreich da mit seinem Unternehmen auf die Welt. Auch das war ein langer Prozess mit Rückschlägen und da muss man halt einfach durchgehen können. Wie gesagt, das kann man lernen, man muss den Willen haben und ich glaube, es hat immer was mit Erwartungshaltung zu tun. Es muss halt mit einem einfach bewusst sein, dass es kommen kann, dann geht man anders damit um. Aber ja, ich glaube tatsächlich, man kann es lernen. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt Forschung zu, ob es da irgendwie Talent oder so für gibt. Also man braucht ja schon diese Steh-auf-Mentalität. Und ja, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung jetzt inhaltlich zu der Folge. Wollte ich ja einfach mal konkret ein paar Fuck-ups zeigen, aus denen ich dann in der letzten Folge die Learnings geschlossen habe. Da könnte man jetzt wahrscheinlich wieder eine 2-Stunden-Folge draus machen. Irgendwann habe ich mir mal überlegt, würde ich gerne mal so meinen ganzen Lebenszyklus, also unternehmerischen Lebenszyklus nachbilden in einer Folge. Das wäre mit Sicherheit spannend, vor allem für mich. Wäre es aber spannend, Revue passieren zu lassen. Aber jetzt möchte ich mal nur auf 2, 3 Dinge eingehen, die das so ein bisschen untermauern. Und das erste, damit bin ich auch aus der letzten Folge rausgegangen und habe es auch schon öfters erzählt, ist so ein Standort-Fuck-up, der letztendlich dazu geführt hat, dass ich überhaupt zu Immergrün gekommen bin. Ich hatte ja schon erzählt, ich wollte mich mit meinem eigenen Konzept, mit einer eigenen gastronomischen Idee selbstständig machen. Und wir haben da vergebens nach Standorten gesucht, ein Jahr lang durch ganz Deutschland gefahren, nach Standorten geschaut. Dann hatten wir endlich einen Standort in Düsseldorf und hatten die Finanzierungszusage dafür stehen, hatten eigentlich von dem Vermieter, das war ein privater Vermieter, Vater, Sohn, so ganz nett. Aber wir haben sie auch relativ hart runtergehandelt, tatsächlich was Miete und so weiter angeht. Und hatten dann aber die Zustimmung mündlicher Natur. Und an dem Tag der Mietvertragsunterschrift und Unterschrift des Kreditvertrages rief mich der Makler an, über den das damals gelaufen ist. Und der hatte gesagt, pass mal auf, tut mir leid, die beiden Vermieter haben sich doch entschieden, den Standort wegzugeben an einen Dönerladen, der freiwillig mehr Miete bezahlt. Und das muss ich echt sagen, also das war einer der größten Fuck-ups, den ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe, weil gefühlt ein Jahr lang Standortsuche, die echt schon anstrengend war, mit vielen Rückschlägen verbunden war. Und dann war man so dicht am Ziel und dann kam so etwas. Das hat uns schon hart zurückgeworfen, vor allem hat uns das auch so hart zurückgeworfen, dass wir erstmal gesagt haben, boah, nee, da stecken wir jetzt keine Energie mehr rein. Wir verfolgen das erstmal nicht weiter, weil wir auch irgendwann dann anfangen mussten, mal irgendwie Geld zu verdienen. Und das Team ist da so ein bisschen auseinandergegangen und die Idee wurde auch tatsächlich nicht weiter verfolgt. Trotzdem war ja bei mir immer irgendwie weiter im Hinterkopf, hey, ich möchte mich aber so gerne in der Gastronomie selbstständig machen. Und ich war zu diesem Zeitpunkt schon als Berater tätig und bin auf Immergrün gestoßen als Berater, habe dann Franchise-Nehmer unterstützt und so weiter, habe das Konzept näher kennengelernt dadurch und habe festgestellt, hey, das ist ja relativ dicht dran an dem Konzept, was wir damals auch umsetzen wollten. Und Immergrün hatte einen mega Mehrwert jetzt speziell aus meiner Sicht. Immergrün hatte sehr guten Zugang zu Standorten. Und das war dann letztendlich nicht der einzige Grund, warum wir dann gesagt haben, hey, wir machen jetzt Immergrün. Und wie gesagt, weil auch das Konzept uns überzeugt hat, die Menschen überzeugt haben. Aber ein riesen Mehrwert war, pass mal auf, die können uns Standorte besorgen. Und da haben wir schon mal ein Fuck-up weniger, den wir noch so im Hinterkopf hatten. Nämlich der Zugang zu Standorten schien vermeintlich einfacher zu sein. Und es kam dann sehr schnell aufs Tableau, dass wir einen Standort in den Kölner Kaden bekommen können. Wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt war ich noch in Köln. Und da kam aber direkt der zweite Standort-Fuck-up, was wieder eine harte Bewährungsprobe für das Gründerteam war. Weil, wie gesagt, sehr schnell kam er aufs Tableau, der Standort. Wir waren uns auch einig, dass es ein guter Standort ist. Es war eine Freifläche, also kein eingeschobenes Ladenlokal, wie man so schön sagt, sondern mitten in der Mall sollte oder wurde dann auch die Immergrün-Filiale errichtet. Es war damals, glaube ich, zum ersten Mal, dass Immergrün so eine Filiale gebaut hat. Gab halt auch noch nicht so viele Erfahrungswerte damit. Und was völlig unterschätzt wurde und was uns auch anders gesagt wurde tatsächlich vom Vermieter ist, dass es total gute Beziehungen zu Bauämtern und so weiter gibt. Deswegen sei der Bauantrag, der dafür notwendig ist, nur eine Formalie. Und diese Formalie hat tatsächlich knapp 12 Monate gedauert. Also wir wollten 12 Monate früher öffnen, als wir letztendlich eröffnet haben. Da kann man jetzt immer noch sagen, okay, was ist daran jetzt so schlimm? Ist es extrem nervig, wenn man auf irgendwas hinfiebert, was dann nicht so in die Tat umgesetzt werden kann. Man sich immer die Fragen stellt, kriegen wir überhaupt mal eine Baugenehmigung? Warum verzögert sich das all so lange? Und meine damalige Partnerin ihren Job auch schon gekündigt hatte dafür, weil wir dachten, wir legen jetzt los. Wir hatten den Gründungszuschuss dafür beantragt. Der lief dann schon in der Zeit aus, bevor man überhaupt eröffnet hat. Also eine Gründungspartnerin hatte schon mal kein Geld mehr, kein Job mehr und man wartete immer nur drauf, dass man immer Grüne öffnen kann. Und das hat dann schon zu einer Bewährungsprobe für das Team tatsächlich auch geführt. Aber dann kam irgendwann der Tag der Erlösung. Wir haben eröffnet. Wir haben sogar sehr gut eröffnet. Also deutlich, deutlich über Erwartung, was den Umsatz angeht. Lag vor allem daran, daraus hat sich dann, ich nehme es schon mal vorweg, ein zweiter Fuck-up direkt oder ein dritter Fuck-up in dem Fall entwickelt. Es lag daran, dass es war die Zeit, wo Bubble Tea das erste Mal so gehypt war in Deutschland. Mittlerweile ist es ja wieder da. Eine ganze Zeit lang war es ja weg. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es so gehypt war, wurden viele Gastronomen so ein bisschen nervös, weil man gesehen hat, hey, irgendwie alle jüngere Zielkunden wandern ab zu Bubble Tea. Und das war damals noch sehr überschneidend, die Zielgruppe zwischen Immergrün und diesen Bubble Tea-Läden. Und man hat halt gemerkt, okay, viele sind da sehr hingezogen und man hat sich überlegt, kann man da nicht so ein bisschen partizipieren an dem Trend? Das hat Marc auch auf der Fuck-Up-Night dargestellt, dass das aus Franchise-Geber-Sicht ein Riesenfehler war, da auf so einen Hype mit aufzuspringen. Für uns war es erst gut. Es gab dann Bubble-Smoothies, hieß es. Wir haben immer gesagt, hey, wir verbinden das Beste aus beiden Welten. Was wollen die Kids haben? Die wollen diese Bubbles haben. Wir wollten, weil Immergrün ja eher vermeintlich ein Gesundheitskonzept ist, jetzt nicht diesen gesüßten Eistee als Basis haben, sondern hat gesagt, man kombiniert diese Bubbles mit Smoothies, die frisch zubereitet werden, so wie es halt bei Immergrün ist. Und das Sortiment ist sensationell eingeschlagen. Wie gesagt, wir haben damit eröffnet. Da gab es das gerade neu. Und ich hatte ja gerade gesagt, wir haben deutlich über Plan eröffnet. Und das war vor allem deswegen, weil wir haben knapp 35% des Gesamtumsatzes, den wir hatten, mit diesen Bubble-Smoothies gemacht. Und das waren nur 4 Getränke. Also 4 Getränke haben 35% des Gesamtumsatzes ausgemacht. Da kann man das erstmal sagen, ist ja total cool. Ist aber auch eine Gefahr, immer wenn man so eine Abhängigkeit hat von einem Produkt. Und dann kam nämlich genau was? Kam dann? Weißt du, hast du das damals mitgekriegt, was dann passiert ist? Es kam diese sogenannte...
Dass das verboten werden sollte, glaube ich.
Genau.
Das ist ja nicht mehr... Weil das verschluckt werden konnte, ne?
Oder? Ja, genau. Das war das Erste, was so kam, dass es Gefahr ist für Kleinkinder, dass sie es verschlucken konnten. Deswegen musste man immer ausweisen, dass das erst irgendwie ab, weiß ich mehr, 6 Jahren getrunken werden darf und ansonsten unter Aufsicht der Eltern und so. Also ganz strange schon irgendwie. Und dann kam ja diese Nachricht, dass es vermeintlich krebserregend ist. Ich glaube, die RWTH Aachen wurde zitiert. Wurde falsch zitiert, das wurde irgendwann auch nochmal richtig gestellt, hat aber keiner mehr gelesen und dann, wir haben es immer gesagt, diese Bubble-Tea-Krise hat er da eingesetzt und diese ganzen Läden, die ja wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, ich weiß, allein in Kassel gab es ja in der Königsstraße, glaube ich, 4 Läden. Hm. Und das war ja Wahnsinn einfach, wie viele Läden da eröffnet wurden. Genauso schnell wurden sie alle wieder geschlossen und das Tragische jetzt für Immergrün war, dass Kunden nicht unterschieden haben zwischen klassischen Bubble-Tea-Läden und immer grünen Läden. Allein schon vom Look and Feel her, weil die sehr ähnlich aussahen, obwohl wir nur 4 Getränke hatten. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt dann jetzt auch, als diese Bubble-Tea-Krise war, auch noch schon Laden in Kassel. Da hatten wir nicht mal Bubble-Smoothies, nie gehabt. Und auch da war es so, ich glaube, ich habe es mal erzählt, da habe ich selber gearbeitet, da hat einfach eine Mutter ihr Kind von unserem Laden weggezogen, hat gesagt, da kaufst du nichts, weil halt diese Panik vor diesem krebserregend so war. Und zurückkommend auf Köln, Abhängigkeit von einem Produkt, was 35% ausmacht, diese 35% waren weg und führte dann tatsächlich eine betriebswirtschaftliche Krise, weil plötzlich war es nicht mehr kostendeckend für uns. Und dieses Sortiment konnte auch, was da weggefallen ist, die Bubble-Smoothies, konnte auch nicht kompensiert werden. Also egal, was gemacht wurde, es wurde einfach nicht kompensiert. Und das war mal wieder ein richtiger Fuck-up auf jeden Fall. Auch da muss man dann überlegen, wie geht man damit um? Wie gesagt, es wurden versucht, neue Segmente zu bringen und so weiter und so fort. Aber die Fuck-up-Serie mit dem Standort Köln ging dann auch weiter. Es hat sich nämlich herausgestellt, so toll wie das alle fanden am Anfang, also auch der Vermieter, dass wir da auf eine Freifläche gehen, umso untoller, umso unschöner fanden es die 2 Mieter, die hinter uns waren. Also wir sind, wenn man in den Kölner Arkaden ist, wenn man vom Erdgeschoss hochfährt mit der Rolltreppe, ist man quasi mehr oder weniger direkt auf unseren Laden zugefahren und hinter uns waren eine Buchhandlung und ein Sportladen größerer, was sogenannte Ankermieter sind in den Kölner Arkaden oder waren zu dem Zeitpunkt. Und die haben sich relativ schnell beschwert, dass als wir da gekommen sind, irgendwo hat man eine Zeitung geschrieben, das Raumschiff ist gelandet, weil der Stand, glaube ich, auch größer war, als alle sich vorgestellt haben. Aber dass den Kunden die Sichtbarkeit zu den Läden genommen wird, die hinter uns waren. Und die Läden Ankermieter, haben ja relativ viel Mitspracherecht, haben dann so ein bisschen drauf hingewirkt, dass man doch mal versuchen sollte, dass wir da wieder wegkommen. Und wenn man einmal keinen guten Stand hat bei Vermietern, weil es wurden dann tatsächlich Gespräche geführt, ob wir nicht umziehen können und so weiter. Also wir wurden da offen nachgefragt, aber es gab jetzt erstmal bestehende Mietverträge, was ja gut ist, aber es ist nie gut, wenn man weiß, man ist auf der Abschussliste, weil dann wird quasi nur drauf gewartet, dass keine Mieten gezahlt werden. Und dann kann man ja sehr schnell, wenn im gewerblichen Bereich zwei Mieten nicht gezahlt werden, gibt es ja die Möglichkeit der fristlosen Kündigung. Und jetzt hatten wir, auch das haben wir auf der Franchise Fuck Up Night thematisiert, Immergrün damals den Fehler gemacht, also der Franchisegeber den Fehler gemacht, dass sie die Mietverträge selber gehalten haben und mit den Franchise-Nehmern Untermietverträge gemacht haben. Weil was ein sogenanntes Klumpenrisiko ist, und Marc hatte die Zahl ja genannt, die hatten dann Mietverträge mit dem Risiko, also immer über die Gesamtlaufzeit der Mietverträge von 20 Millionen. Das ist erstmal ein Risiko, was man ja erstmal dann so hat, was, wenn alles super läuft, ja erstmal kein Problem ist, wenn Mieten gezahlt werden und so weiter. Aber wenn man in eine Krise kommt, und ganz, es war ja nicht nur unser Standort in der Krise, sondern ganz Immergrün war in der Krise, und wenn da, es waren glaube ich sogar im Schnitt diese 35% Umsatz, die über alle Filialen weggefallen sind. Das heißt, auf 35% Umsatz fällt dem Franchisegeber weg. Und es führt auch dazu, wenn Franchise-Nehmer in der Krise sind, dass vielleicht die Mieten nicht mehr so regelmäßig bezahlt werden. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich, ist es noch immer geschafft, die Mieten zu bezahlen. Und auch das hatte ich dann auf der Franchise Fuck Up Night erzählt, dass es immer toll klingt, wenn man sagt, hey, man ist nur Untermieter, mein Franchisegeber, der glaubt so stark an den Standort, ist der Hauptmieter, finden auch Banken und so weiter ganz toll, erstmal als Argumentation. Das Problem ist aber, wenn man in der Abhängigkeit ist und der Franchisegeber kommt in eine Krise, und das war bei uns tatsächlich der Fall, wir haben unsere Mieten bezahlt. Und irgendwann, da war ich, meine ich auch, war auf der Fläche, ist der Center Manager zu mir gekommen und meinte dann, wie es denn mal aussehen würde, Miete zu bezahlen. Und ich meinte, wie Miete zu bezahlen? Ich so, wir zahlen doch Miete, wir zahlen direkt an den Franchise-Geber. Ich so, ja, aber bei uns kommt keine Miete an. Und es waren dann, er sagte, mehr als zwei Mieten offen, was dazu geführt hatte, der Vermieter hat sich gefreut. Es gab eine Möglichkeit, man konnte den Mietvertrag kündigen, und der Vermieter hat Gebrauch gemacht von seinem Recht, was ihm jetzt erstmal zusteht, weil wir sollten da ja erstmal weg von der Fläche, damit die Sichtbarkeit wieder hergestellt wird zu den Ankermietern. Und das war jetzt, ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viel der Fuck-up das war. Das war schon ein harter Schock, weil da habe ich zum ersten Mal eine fristlose Kündigung vom Mietvertrag bekommen. Da kann man ja schon drauf ableiten, wenn es das erste Mal war, dass es bisher nicht das einzige Mal war. Also die Standort-Fuck-up-Serie geht weiter. Aber das war schon hart, zumal es da echt so war, dass ich gesagt habe, hey, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben die Miete bezahlt. Es ist nicht so, dass wir Mietschulden hatten. Wir haben immer überwiesen, wir hatten gegen Immergrün kein, zu diesem damaligen Zeitpunkt keinen einzigen Cent offen. Und da war natürlich erstmal operative Hektik. Auch das muss man erstmal wieder verdauen. Und da kommen jetzt ganz viele Geschichten oder ganz viele Ebenen zusammen, wo es zu Problemen führt. Klar, betriebswirtschaftlich eigene Ängste. Wenn man ein Gründerteam mit hat, dann ist immer die Frage, wie gefestigt ist das Team? Auch das war nicht so einfach, weil auch da jeder seine Ängste und so weiter hatte. Und es unterschiedliche Vorstellungen dann auch gab, wie geht man mit der Situation um? Einer meiner Geschäftspartner sagte, wir gehen sofort zum Anwalt. Ich habe gesagt, nein, komm, wir versuchen es irgendwie mit Immergrün so zu lösen. Wir haben uns auch anwaltlich beraten lassen. Auch da kriegt man ja sehr unterschiedliche Aussagen, wie erfolgsversprechend da jetzt irgendwas ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Immergrün hat es tatsächlich geschafft, dass die Kündigung zurückgezogen wurde. Wir konnten da an dem Standort verbleiben. Es gab noch Überlegungen, ob man tatsächlich umzieht, ob man auch in ein ganz anderes Center geht. Also da hat sich dann Immergrün sehr stark wieder auf unsere Seite gestellt, muss man an der Stelle auch mal sagen. Aber gut, die hatten ja in dem Grunde genommen auch irgendwas wieder gut zu machen. Und letztendlich sind wir dann auf der Fläche geblieben. Wir mussten irgendwas, ich glaube, irgendwelche Stelen mussten wir irgendwie verkleinern. Aber wir sind nie wieder betriebswirtschaftlich so stark geworden wie vor der vor der Bubble-Tea-Krise. Und letztendlich haben wir es an dem Standort, muss man auch sagen, das Ruder auch nicht mehr rumreißen können. Der Standort haben wir ja vorzeitig geschlossen mit Verlust, muss man mal da an der Stelle sagen. Und ich hatte schon gesagt, dass ich nochmal einen zweiten Standort Fuck-up hatte und auch es da um einen Mietvertrag ging. Und das hat auch indirekt wieder mit Köln zu tun. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir haben 12 Monate später eröffnet, was schon mal echt Mist ist, wenn man seine ganze Existenz darauf ausrichtet und sagt, hey, damit verdienen wir Geld. Das hatte ich schon gesagt, dass das in Teilen unseres Teams so war. Wie gesagt, ich hatte meine Beratertätigkeit nebenbei. Das war jetzt nicht mein Problem, dass ich ja kein Geld verdient habe. Aber das führte zu Strapazen im Team. Aber es hatte noch was anderes mit sich gebracht. Es war von vornherein geplant, dass wir mehrere Standorte öffnen. Deswegen waren wir auch ein Team. Der eine Geschäftspartner, der wohnt in Köln, der sollte auch in Köln bleiben. Wir, die anderen beiden, war schon klar, dass wir zurück nach Kassel gehen, dass wir einen Standort in Kassel machen. Den Mietvertrag hatten wir auch schon unterschrieben. Und eigentlich sollten knapp 1,5 Jahre dazwischen liegen, zwischen 2 Standorten, was ich für ein gesundes Maß halte. Da haben wir noch gerechnet, okay, wir müssen später öffnen, vielleicht liegt noch ein Jahr dazwischen. Durch die lange Verzögerung hat es aber dazu geführt, dass wir 6 Monate, nachdem wir Köln eröffnet haben, schon den zweiten Standort in Kassel eröffnet haben und dann sogar noch 3 Monate später, also 9 Monate nach Köln, einen weiteren Standort in einem Joint Venture mit Christian Heller, den habt ihr ja schon hier im Podcast gehört, mit Christian Heller zusammen noch einen weiteren Standort auch in der Nähe von Kassel eröffnet haben. Und genau als wir das getan haben, also kurz nach der Eröffnung vom ersten Standort in Kassel setzte die Bubble-Tea-Krise ein. Also das heißt, wir sind direkt mit 3 Standorten in der Bubble-Tea-Krise gestartet. Und da kann man sagen, okay, es war gut, dass wir 3 Leute waren, weil man konnte sich so ein bisschen aufteilen, um die Standorte kümmern. Aber es war schon, um es mal vorsichtig zu sagen, eine sehr, sehr harte Zeit. Vor allem hat es auch meine persönliche Planung insoweit verändert, dass ich gesagt habe, das, was ja viele sagen, das belächle ich ja auch immer. Also ich würde mich da auch selber belächeln. Ich mache mal so Gastro nebenbei und so. War ja nie geplant, dass ich meine Beratertätigkeit fast auf 0 runterfahre. Was aber dann kommen musste, als wir mit 3 Standorten da in der Krise waren. Und das war dann quasi eigentlich schon der nächste Fuck-up, dass ich meine Beratertätigkeit fast auf 0 runtergefahren habe und auch da nahezu keine Einnahmen mehr hatte auf der Seite und man darauf angewiesen war, dass man von 3 immergrünen Standorten in der Krise leben konnte. Wir haben dann, kommen wir wieder zum Thema Co-Piloten, ja, ein zweites wichtiges Learning, in Kassel ein sehr, sehr gutes Team gehabt, muss man mal sagen, die mit uns durch die Krise gegangen sind. Und wir hatten extrem gute Umsatzzuwächse. In dem ersten Standort in Kassel, im City Point ist das gewesen. Das hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Ich war da sehr inspiriert dann von dem Buch von Howard Schultz von Starbucks Onward, der da beschrieben hatte, wie Starbucks in der Krise war und was er gemacht hat. Und er hatte auch beschrieben, wie er sein Team mitgenommen hat. Und ich habe dann auch eine E-Mail an alle geschrieben, die war auch mit dem Betreff Onward, und um so das Team mitzunehmen. Und es hat tatsächlich extrem gut funktioniert, dass wir auf der Fläche dann, auch nachdem das mit dem Bubble Tea dann so ein bisschen abgeebbt ist, also dass da so diese Negativassoziation mit war, haben wir extrem Umsätze aufgebaut. 2 Jahre lang uns immer wieder übertroffen, was Umsätze angeht, waren dann auf einem guten Niveau. Und dann hat sich der City Point Kassel dazu entschlossen, in der obersten Etage einen Food Court zu errichten mit, ich weiß es nicht mehr, 10 weiteren gastronomischen Betrieben. Was dazu führte, wir waren vorher, wenn man mal Bäcker und so dazu zählt, 4 gastronomische Betriebe im City Point und auf einmal waren wir 14 gastronomische Betriebe. Und ich werde nie die Aussage, ich weiß nicht mal, ob es der Center Manager, Vermietungsmanager war, ist ja auch egal, vergessen, der sagte, okay, es war jemand, der nicht aus Kassel kommt, muss man dazu sagen, der sagte, so, wir zeigen mal Kassel jetzt, was richtige Gastronomie ist, weil er damit sagen wollte, da in den Food Court kommen so richtig coole gastronomische Konzepte rein, was sowieso schon schwierig ist, wenn immer neue Wettbewerber dazukommen, keine Frage, aber es kann ja auch von Vorteil sein, wenn da wirklich ich sag mal, Magneten reinkommen, die Gäste reinziehen, die sonst nicht da reingehen würden, da kann man ja immer noch von profitieren, dass die irgendwann mal auch bei einem hängen bleiben, weil sie einen entdecken und so weiter und so fort. Aber der Besatz, der da reingekommen ist, war, sagen wir mal, sehr durchschnittlich. Es hat nichts dazu geführt, dass mehr Gäste kommen. Und wenn man jetzt, kann man sich relativ leicht ausrechnen, wenn man ein Stück Kuchen hat, ein Stück Umsatzkuchen, der vorher auf 4 Gastronomen verteilt wurde, jetzt auf einmal auf 14 Gastronomen verteilt wurde, zeigt sich schon sehr klar, dass es eigentlich eine Lose-Lose-Situation für alle war. Also für alle Gastronomen. Keiner kam auf den Umsatz letztendlich, den er verdienen musste. Wir haben Umsatz verloren, die Bestandsgastronomen, die da waren und die neu reinkamen, die haben nie diesen Umsatz aufgebaut, den sie gebraucht hätten, weil dafür die Frequenz und die Anzahl der Gäste einfach nicht da war. So, Resultat war wieder gleiche Schleife, Umsätze gehen nach unten, betriebswirtschaftlich geht es nach unten, Mieten können nicht bezahlt werden, wir waren mittlerweile nicht mehr Untermieter, sondern Hauptmieter. Der Vermieter hat wieder von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Fläche zu kündigen. So, da konnte man schon sagen, okay, das kannte ich schon. Das kannte ich schon. Das Gefühl war trotzdem nicht besser. Vor allem war das auch ein ganz mieser Moment, muss ich mal sagen. Also es hatte sich angedeutet, weil wir waren zu dem Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, 6 Mieten im Rückstand oder so. Also wir waren schon lange drüber. Wir waren aber im Gespräch. Also das habe ich auch gelernt. Das kann ich immer jedem nur empfehlen. Das ist ja auch das dritte Learning, was ich hatte. Ne? Immer Kommunikation und auch da frühzeitig. Also ich habe schon mit den Vermietern und dem Center Management gesprochen, bevor überhaupt eine Miete offen war, habe ich schon gesagt, pass mal auf, wir kommen hier in Schwierigkeiten, Mieten zu bezahlen. Habe denen auch gesagt, Problem ist auf jeden Fall der Food Court. Der hat uns 50% des Food-Umsatzes gekostet, den wir mühsam aufgebaut haben über die 2 Jahre zuvor. War von einem Tag auf den anderen tatsächlich weg, ist auch nie so wiedergekommen. Haben wir denen alles geschildert, dann hieß es immer erst, ja klar, wir sind ja ein Team und ne, wir ziehen alle an einem Strang, sitzen in einem Boot, bla 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 und wir wollen sie ja unterstützen, was können wir machen, Mietreduktion, wollen sie auf eine andere Fläche umziehen, also wie oft, wir hätten schon auf andere Flächen umziehen können und es ja letztendlich auch gemacht haben. Also waren erstmal lösungsorientiert und ich hatte auch den Eindruck, auch die, ich sag mal jetzt mal Gegenseite war da tatsächlich lösungsorientiert. Auch der Franchise-Geber hat sich für uns eingesetzt und da wandelte sich auch ein bisschen das Blatt. Ich hatte ja bei Köln gesagt, wir waren so überrascht, weil wir waren unserem Franchise-Geber keinen Cent schuldig. Und auf einmal war es umgekehrt. Wir hatten Franchise-Gebühren offen. Wir hatten aus dem dritten Standort, weil ich schon sagte, da waren wir noch Untermieter, da hatten wir Mieten auf einmal auch offen. Also auf einmal war die Situation andersherum. Und deswegen hatte ich auch gesagt, als ich mit Marc gemeinsam auf die Bühne jetzt bei der Franchise Fuck Up Night gegangen bin, das erste, womit ich angefangen habe, habe gesagt, das wichtigste Learning ist, man muss auch verzeihen können. Und wie gesagt, klar ist das doof gelaufen damals in Köln, aber auf einmal waren wir dann in der anderen Situation, wir haben Geld geschuldet, wir haben da Immergrün auch in Probleme mitgebracht, weil die mussten, zumindest was Dates angeht, das war der dritte Standort, auch die Miete weiter bedienen und so weiter und so fort. Von daher, man muss verzeihen können, man sieht sich immer mehrfach im Leben und gerade als Franchise-Nehmer und Franchise-Geber ist man ja dauerhaft, ist ja wie in einer Ehe, dauerhaft in der Situation, dass man sich eigentlich gegenseitig stützen muss und nur gegenseitig da durchkommt. Und wir haben es dann auch geschafft mit dem Citypoint Kassel, dass wir da eine Lösung gefunden haben. Sie führte tatsächlich über einen Umzug, dass wir auf eine kleinere Fläche gezogen sind. Das war die Fläche, die ich ursprünglich mal haben wollte, tatsächlich. Hatte ich auch für eine richtig gute Idee gehalten. Hat sich auch betriebswirtschaftlich bezahlt gemacht, insofern, dass wir zwar weniger Umsatz gemacht haben auf der kleineren Fläche, aber auch weniger Kosten hatten, unterm Strich besseren Gewinn gemacht haben als auf der alten Fläche. Aber muss man schon sagen, bei mir so ein bisschen die Lust an dem Ganzen genommen hat. Also ich war nach den ganzen Strapazen nicht mehr so motiviert wie am Anfang. Also diese Geschichte, das aufzubauen, die Umsätze aufzubauen, bis dann der Food Court kam, das war richtig cool, das hat richtig Bock gemacht, aber als das dann wieder weggebrochen ist, da habe ich gesagt, wow, okay, das ist jetzt ein bisschen hart. Wir haben es trotzdem durchgezogen, sind umgezogen, übrigens auch auf eigene Kosten. Uns wurde gesagt, wir werden da unterstützt vom Center. Wir haben irgendwie so einen, ich glaube, Mini-Baukostenzuschuss irgendwas bekommen, aber letztendlich mussten wir nochmal Geld investieren für den Umzug. Und ja, das war so das Standortthema mal in Kürze. Die Geschichte mit dem Dez lasse ich jetzt mal aus. Da könnte man noch weiter fortführen. Und Ende vom Lied ist ja, dass Köln, hatte ich ja schon gesagt, haben wir geschlossen. Das Gründerteam ist in der Zeit auch auseinandergebrochen. Ich war dann letztendlich alleine noch im City Point Kassel. Den Standort Dez, das haben wir ja in der Folge mit Christian Heller auch gesagt, den hatten wir ja zwischenzeitlich verkauft. Und meinen letzten Immergrün-Standort habe ich dann im April 2022 verkauft, auf der kleineren Fläche, da wo wir hingezogen sind. Und schon verkauft mit nicht nur der Option, sondern auch mit der Tatsache, dass man nochmal umzieht im City Point Castle. Das heißt, der neue Inhaber, der Käufer, mein damaliger Betriebsleiter, der ist jetzt auf eine neue Fläche umgezogen. Und damit sind wir zweimal innerhalb vom City Point umgezogen, innerhalb von 10 Jahren. Und als ich da raus bin, das ist jetzt gar nicht so böse gegen Immergrün gemeint. Wie gesagt, mit den Menschen, wir verstehen uns alle noch super und ich arbeite ja auch weiterhin für Immergrün und gibt viele Standorte, die extrem erfolgreich sind bei Immergrün. Konzept hat sich auch deutlich weiterentwickelt. Aber für mich so war es an dieser Stelle, wo ich gesagt habe, okay, für mich ist die Reise zu Ende und der Moment, du wirst dich daran erinnern können, was das für mich für ein erlösender Moment war. Ich habe gedacht, mein Gott, es ist ja wie, weiß ich nicht, Freiheit und was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Und da schließt sich das jetzt auch, weil das eine war dann, dass wir dann gemeinsam auf die Idee kamen, diesen Podcast zu machen. Mich dann auch Zeit dafür hatte, tatsächlich diesen Podcast zu machen. Das Beratergeschäft lief vorher schon wieder an, weil ich hatte mich irgendwann relativ zeitnah nach dem Umzug auf diese kleinere Fläche, wo ich ja gerade schon gesagt habe, da war es zum ersten Mal so, wo meine Motivation so ein bisschen wegblieb. Da habe ich schon gesagt, okay, ich führe den Laden so gut wie möglich extern und fokussiere mich wieder aufs Beratergeschäft. Auch da wieder, man braucht Co-Piloten. Und Stefan Neuschulten kenne ich ja schon sehr, sehr lange als Berater und der hat mir da echt geholfen, weil er mir da wieder Kunden gebracht hat, Aufträge zugeschustert hat, damit ich wieder ins Game komme, also ins Berater-Game, weil ich ja durch meine nahezu Präsenz in den immergrünen Standorten 12 Stunden am Tag oder 14 Stunden am Tag das Geschäft wirklich relativ runtergefahren hat, das Beratergeschäft. Wie gesagt, das hatte ich schon wieder aufgebaut und das lief auch wieder sehr, sehr gut, Gott sei Dank, weil kam ja dann auch Corona noch treffenderweise. Sonst hätte ich den Laden schon wahrscheinlich 1,5 Jahre früher abgegeben. Aber auch da ist man durch und wie gesagt, dieser Podcast ist daraus entstanden, ist auch was Wunderschönes.
Ja, siehst du, aus etwas Schlechtem entsteht irgendwie immer irgendwas Gutes wieder.
Genau. Man muss einfach immer nur durchhalten. Aber diese Momente, muss man echt sagen, und das hatte ich ja auch in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, es geht ja gar nicht auf diesen Fuck-Up-Nights. Wird, glaube ich, manchmal auch immer so ein bisschen missverstanden. Es geht ja jetzt nicht darum, diese Fuck-Ups zu feiern, sondern es geht ja darum, eigentlich das Aufstehen wieder zu feiern. Ich würde nicht sagen, dass ich da gescheitert bin. Ich sage auch zu anderen Leuten nicht, dass sie da gescheitert sind. Ich hatte ja auch schon mit Tobias Groß, also mein Mitarbeiter, der auch einen Immergrün-Standort hatte, ja auch, oder mehrere, die er aufgeben, würde ich auch nicht sagen, dass der gescheitert ist. Oder Christian Heller ist aus meiner Sicht auch nicht gescheitert. Würde ich so nicht in den Mund nehmen, das Wort. Und alle sind ja doch auch wieder aktiv und machen noch irgendwas. Ich glaube, man muss feiern, dass man wieder aufstehen kann. Und das muss man feiern, weil da kann man so viel Kraft rausziehen. Das ist dieser Adrian-Moment oder wie ich sage, der Silke-Moment. Und ja, der nächste Silke-Moment, wir haben es geschafft, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Was wir natürlich nicht wieder geschafft haben in 20 Minuten.
Oh, wie lange?
38 Minuten 35.
Die Doppelte.
Die Doppelte, ja. Das wäre es wahrscheinlich auch gewesen, wenn Marc und ich die Präsentation auf der Franchise Fuck Up natürlich gezogen haben. Das wäre wahrscheinlich auch die Zeit.
Habe ich jetzt gar nicht gemerkt, die 40 Minuten. Es war sehr, sehr interessant. Und ja, es ist auch erstaunlich, wie oft man hinfallen kann und wieder aufstehen kann.
Ja, wie oft man hinfallen kann. Ja, man kann viel fallen. Ich habe auch ein bisschen was weggelassen noch. Also ich glaube, man könnte noch mal einen dritten Teil dazu machen. Vielleicht nicht direkt nächste Woche, aber es wird noch ein dritter Teil kommen. Wir moderieren es ab, würde ich einfach sagen, oder? Ich würde sagen, 20 Minuten nicht erreicht, fast 40 Minuten sind es geworden. Ich bin für heute draußen, wie ich bei Immergrün. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Stolpert bis dahin gut durch die Zeit und steht immer wieder auf. Bis dann. Ciao, ciao. Und danke dir, Silke, fürs Mitmachen. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.